Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Deep Tech. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, in den Checkpoint-Reihen tauchen wir immer mit Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen in eben diese Bereiche ein. Das können sein Mobility, Fintech, AI, Construction Tech oder wie heute Deep Tech. Ich spreche heute mit Niklas Heborn, er ist Partner bei Freigeist Capital und mit Lukas Leitner, Deep Tech Investor von Lakestar. Und die beiden haben sich ja wirklich gesucht und gefunden, sind beide total tief drin in verschiedensten Deep Tech-Bereichen. Heute sprechen wir, ich würde sagen, fast ausnahmslos über den Space-Tech-Bereich. Wir sprechen aber auch über den neuen, gerade announceden Fonds von Lakestar. Also auch das ein super spannendes Thema und vor allem natürlich ein wichtiger Meilenstein. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, hier wie gesagt Niklas Heborn von Freigeist und Lukas Leitner von Lakestar. Viel Spaß dabei.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Checkpoint Deep Tech. Niklas, Lukas, hallo ihr beiden.
Moin, grüß dich.
Ja, grüß dich, hi.
Ja, freue mich, dass wir wieder sprechen. Und Lukas, ich habe es gerade gesagt, wir steigen heute, glaube ich, in dein, man kann fast sagen, Lieblingsthema, glaube ich, wieder ein, ne?
Ja, wir reden von Space Tech, nehme ich an, Jan.
Ja, wir reden von Space Tech. Aber ich würde sagen, bevor wir über Space Tech reden, reden wir ein bisschen über Lakestar, ne? Ihr habt euren neuen Fonds announced.
Genau, wir haben einen neuen Fonds announced, insgesamt, beziehungsweise zwei. Und insgesamt haben wir jetzt 600 Millionen wieder an frischem Kapital eingesammelt, um in Europa zu investieren. Und ich hoffe natürlich, dass davon einiges auch in Deep Tech Startups fließen wird.
Dafür wirst du sorgen, oder?
Dafür werde ich auf jeden Fall kämpfen intern, ja.
Aber sag vielleicht mal ein bisschen was zum Fonds nochmal. Also 600 Millionen. Ich höre die ganze Zeit so vom Markt, das ist nicht die leichteste Zeit, um gerade einen Fonds zu raisen. Jetzt seid ihr aber wahrscheinlich so eine der etabliertesten Brands. Wahrscheinlich ist für euch dann doch ein, wie sagt man, so ein Walk in the Park, ne?
Ja, es ist natürlich über die letzten Jahre einfach ein bisschen schwieriger geworden auf dem Markt. Ich meine, man hat es ja gesehen, die Public Markets sind runtergegangen. Das hat dann Trickle-Down-Effekt auf Growth Equity und dann letztendlich auch auf Early-Stage-Investing, was einfach so die letzten Jahre ja einfach einen Slowdown gegeben hat. Und man sieht ja auch die Großen wie ein Insight und so weiter, die haben jetzt alle ihre Fonds auch verkleinert. Also das ist ja einfach die letzten Jahre nicht so ein einfaches Umfeld gewesen. Aber genau, wir haben jetzt zwei neue Fonds, insgesamt 600 Millionen. Und das ist für Early Stage und auch Growth Stage, was glaube ich auch gerade für Deep Tech in Europa natürlich nochmal relevant ist, dass jetzt auch einfach Growth Financing langsam wieder zurückkommt. Und genau, wir sind mittlerweile in der vierten Fondsgeneration und können das Geld dann tatsächlich across eigentlich fast allen Industrien investieren, von Fintech bis Digitization und eben auch Deep Tech. Und da versuche ich so viel wie möglich eben für Deep Tech jetzt zu reservieren.
Cool. Und vielleicht mal zwei übergeordnete Fragen noch dazu. Zum einen sagst du gerade auch für Growth. Man hört ja immer, dass die späteren Runden immer noch von US-VCs oder zumindest mal ausländischem Geld irgendwie angeführt werden. Das könnte sich ja damit vielleicht ein bisschen ändern, wenn ich das raushöre, ne? Vielleicht magst du das mal kurz einordnen?
Ja, kann ich gerne einordnen. Wir haben auch einen European Deep Tech Report mal geschrieben und da sind auch Zahlen dazu zu finden, wo man eben sieht, auf der Early-Stage-Seite gibt es eigentlich genügend europäisches Geld und es ist gerade auch für Deep Tech-Companies durchaus möglich, europäische Investoren auf dem Cap-Cable zu haben und dann muss man nicht über See schauen und auf die großen Amis gucken, sondern das funktioniert wirklich gut. Man sieht dann einfach nur, je später die Runde wird und je größer die Runde wird, dann shiftet der prozentuale Anteil. Und am Ende des Tages ist man dann eben bei Growth-Runden fast bei 60-70% ausländischem Kapital. Ich meine, wir haben natürlich jetzt einen Growth-Fonds mit circa knapp 300 Millionen. Das ist schon mal was, aber es ist natürlich auch nicht genug, ne? Also da, ich glaube, da muss man auch so ehrlich sein, dass da einfach trotzdem noch was passieren muss, wenn wir gerade auf der Deep-Tech-Seite auch in Later-Stage-Runden wirklich meaningful Share haben wollen. Da würde ich jeden noch ermutigen, entweder bei uns in einem Growth-Fonds zu investieren oder selbstständig einen Growth-Fonds für die Deep-Tech-Seite zu raisen.
Oh, wow, okay. Das hört man selten, dass man hier Gründer motiviert, einen Deep-Tech-Fonds noch zu raisen. Aber sag mal, was wäre denn genug, wenn du gerade sagst, ist es noch nicht genug, was wäre denn genug?
Ja, ist natürlich schwierig, eine Zahl dahinter zu setzen, aber ich glaube, gerade auf der Growth-Runde und gerade wenn man sich Deep-Tech-Runden anschaut, die ja dann teilweise auch ein bisschen größer werden, zum Beispiel so ein ESA Aerospace, die mit Series C1 irgendwie 150 Millionen und dann nochmal sozusagen Second Closing auch anstreben, ja, dann kann man dann schon mal eine Runde auch zusammenkriegen mit 200 Millionen. Das heißt, wenn wir mehr von ESA Aerospaces in Europa haben wollen und nicht nur im SpaceTech, sondern auch im Compute-Bereich, im Robotics-Bereich, im Quantum-Bereich, wo auch immer es sein mag, dann braucht man da einfach schon auch ein paar Milliarden leider, um da wirklich dann meaningful mitspielen zu können.
Und das andere Thema, was mir so aufgefallen ist in den letzten, weiß nicht, im letzten Jahr oder sowas, es kommt immer mehr Venture Debt oder Fremdkapital in die Runden rein. Ne? Ist das eine Sache, die, sag mal, jetzt beim Fonds, wenn man einen Fonds raised, da irgendwie eine Rolle spielt? Oder ist das quasi, koexistiert das irgendwie so ein bisschen parallel?
Im Fundraising per se jetzt erstmal nicht, aber was wir schon beobachten, ist, dass letztendlich die Rundenstrukturen ein bisschen mehr Financial Engineering auch dabei haben. Das heißt wirklich, dass man sich anschaut, welche alternativen Sources gibt's denn noch, um Kapital zu bekommen. Gerade auf der DeepTech-Seite ist das natürlich höchst relevant. Heißt Equity, heißt aber auch Non-Dilutive Grants zum Beispiel von Public Institutions, einfach weil gerade DeepTech natürlich auch einen großen Sovereignty-Aspekt hat und einen europäischen Unabhängigkeitsaspekt. Und dann gehört eben auch Venture Debt noch in diese Klasse dazu. Und wenn man sich Deep Tech-Themen anschaut, dann ist oftmals natürlich auch eine gewisse Hardware-Komponente dabei, was man dann auch als Asset hinterlegen kann hinter gewisse Debt-Strukturen. Das heißt, dieses Financial Engineering in der Asset-Klasse wird tatsächlich immer häufiger gesehen, zumindest auf der Deep Tech-Seite, und ist auch ein beliebtes Mittel, um einfach nochmal mehr Kapital einzusammeln und nicht nur auf teures Equity zu setzen.
Ja, ich hatte mit dem Jan Mitschaik und Otto Birnbaum neulich ein bisschen drüber gesprochen. Wir hatten ein Beispiel von Enpal und vor allem Solar war der Aufhänger, der aktuelle, so ein bisschen über das Thema SPVs, wie nennt es dann, glaube ich, Asset-Backed Finance oder so gesprochen, ne? Dass man halt eben versucht, dann irgendwie quasi Fremdkapital nochmal reinzuholen, indem man Teile des Unternehmens auslagert und beleiht. Ne?
Ja, und das wird auch ganz oft Teil dieser Equity-Runden, dass man sagt, hey, wir raisen eine gewisse Equity-Summe und als Teil dieser Runde legen wir dann eben nochmal eine Debt-Facility obendrauf und schauen, dass wir die bekommen können. Also dieses Financial Engineering und diese sozusagen Professionalisierung der Asset-Class sieht man auf jeden Fall zunehmend. Und die ganzen Venture-Debt-Provider und Debt-Provider, die verstehen langsam diese Asset-Class auch immer mehr. Also es gibt immer noch viel Education und Erziehung zu vollbringen, aber es geht auf jeden Fall in so eine Richtung, dass die Finanzierungsstrukturen etwas komplexer werden.
So, jetzt müssen wir, glaube ich, Niklas mal reinholen. Der wartet die ganze Zeit, der möchte ja vor allem gratulieren zum neuen Fonds, glaube ich. Ne?
Ja, ich war die ganze Zeit am Unmuten und dachte, wann springe ich hier rein? Ja. Glückwunsch. Also ich, was du gerade so erzählt hast, super, super interessant. Ich glaube, eine Frage, die mir dabei noch gekommen ist, hat sich da bei euch sozusagen eure Rationale nochmal geändert, wie ihr in Deep Tech, sagen wir mal, Early Stage investiert Richtung Ticket Sizes, Anzahl der Investments, oder ist das eigentlich gleich geblieben im Vergleich zu eurem alten Fonds?
Das ist eigentlich, würde ich sagen, gleich geblieben. Am Ende des Tages, sagen wir, auf der Early-Stage-Seite sind wir sehr gern gewillt, auch ein more collaborative und Partnership-Approach zu fahren. Heißt, dass wir wirklich gerne mit anderen Deep-Tech-Funds oder Domain-Expertise-Funds kollaborieren und Runden co-leaden, einfach um mehr Expertise an den Tisch zu bringen. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie ein Nvidia-Competitor ist im Future-of-Compute-Space, dass wir sagen, hey, wir holen uns vielleicht noch einen Intel-Cap rein oder wir holen uns noch einen iMac Expand rein, die einfach diese relevanten Semi-Erfahrungen noch mitbringt und die Expertise und Netzwerk. Und wir bringen eben sozusagen so ein bisschen diese Go-to-Market-Expertise, Branding und auch einfach Company-Building-Support mit at early stage. Und dann, wenn wir sagen, hey, es gibt eine Company, die wird ein Outlier, dann sagen wir auch, hey, wir haben das Kapital, um da meaningful Follow-on zu machen und euch zu unterstützen along the entire Lifecycle. Ja, und freue mich natürlich, dass wir, oder was freut mich, würde mich freuen, wenn wir natürlich auch going forward mit Freigeist mal was machen könnten.
Genau, wir versuchen hier von Podcast zu Podcast zu kommen, um den Deal zu finden. Aber vielleicht heute im Space-Tech-Bereich, da scheint ihr auch sehr viel zu machen.
Genau, aber Niklas, da musst du auch nochmal erzählen. Das war mir gar nicht bewusst, dass ihr auch was gemacht habt im Space-Tech. Mit Lukas habe ich ja hier schon, ich glaube, wir haben 6 Folgen aufgenommen, Lukas. Ich weiß gar nicht mehr genau, ne? Ich glaube, 6 Stück waren es insgesamt.
Es sind einige, ja.
Ja, also wir haben wirklich schon sehr viel über Space-Tech gesprochen. Freigeist hatte ich dann noch nicht verortet, Niklas. Wie guckt ihr denn auf den Space?
Genau. Also wir schauen jetzt, wir schauen uns den auf jeden Fall sehr breit auch an. Ich glaube, alle, die Technologie lieben und da Passion für haben, sind einfach begeistert davon, irgendwie Raketen starten zu sehen allein schon. Und ich glaube, da hat sich einfach eine Menge entwickelt, auch über die Zeit hinweg, wenn wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn man sieht, wie sich das so in den letzten 10, 15 Jahren vor allen Dingen entwickelt hat und wie die Industrie vielleicht auch davor aussah. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Wir haben, sagen wir mal so, die ersten Berührungspunkte, jetzt nicht direkt mit Space Tech, aber schon mit, sagen wir mal, mit Mobility, fliegender Mobility und dann sicherlich auch so dem regularischen Umfeld, was dann auch so im Space Tech-Bereich wieder aufkommt, sicherlich mit Lilium Aviation 2016 gehabt, wo wir das erste Mal dort investiert haben. Und im Space Tech-Bereich selber haben wir, glaube ich, 2020 oder 2021 in Endurosat investiert, ein Unternehmen, die Nanosatellites in Bulgarien entwickeln und auch operaten. Können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und in das Unternehmen sind wir investiert, sehr, sehr happy. Und seitdem begleiten wir den Bereich sicherlich auch sehr eng und schauen uns an, welche Entwicklungen es da gibt. Auch welche Entwicklungen es so in Deutschland und Europa gibt, wo ja auch einige spannende Unternehmen jetzt aufgekommen sind im Münchner Raum. Ja, und sind begeistert von dem Bereich.
Wie viel Space Tech verträgt so ein Fonds normalerweise? Also ich kann mir ja vorstellen, das ist schon so, da ist man ja im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen bei den Moonshot-Themen, ne?
Ja, genau. Also vielleicht unsere Perspektive. Wir haben uns ja noch ein bisschen anders aufgestellt. Hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir sind in sogenannten Vehicles aufgestellt, die ja von uns 6 Partnern aktuell selbst finanziert sind. Und aus diesen Vehicles machen wir dann so 2-3 Investments pro Jahr, die wir dann sehr operativ betreuen und mit aufbauen. Das ist nochmal sicherlich ein ganz anderes Risikoprofil. Natürlich würden wir jetzt in einem so einem Vehikel nicht 50% plus in Space Tech investieren, aber ich glaube, wir sind da, jedes Investment ist neu, jede Opportunity ist neu. Wir schauen da mit einem klaren Blick drauf und es könnte durchaus sein, wenn wir sagen, okay, wir sind nochmal davon überzeugt, dass ein anderer Bereich sicherlich, also wir würden nicht in 2 Unternehmen investieren, die sehr, sehr ähnlich zueinander sind, das würden wir nicht machen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da investieren, aber auch wir haben einen gewissen Charakter zu diversifizieren und da drauf zu schauen, aber sicherlich bei euch, Lukas, nochmal auch noch ein bisschen anders, nochmal ein größeres Volumen, vielleicht nochmal unterschiedliche Stages, wo man drauf schaut mit einem unterschiedlichen Risikoprofil, aber bei uns muss man sagen, ist das sehr Case by Case und wenn wir überzeugt sind, dann würden wir sicherlich auch 2 oder 3 Space Tech Investments machen.
Ja, und ich glaube, man muss natürlich auch nochmal schauen, weil du sagst Moonshot und es gibt natürlich so diese Moonshot-Business-Modelle wie irgendwie Space-Based Solar, das heißt, dass wir irgendwelche Solarfarmen in Space aufbauen oder sei es Asteroid Mining Companies oder auch Lunar Mining Companies, die einfach so ein bisschen mehr weiter draußen sind und Moonshots Companies in Anführungs- oder in literally sind. Und es gibt aber im Space-Tech-Bereich schon auch Business-Modelle, wo ich sagen würde, die funktionieren einfach jetzt schon und die funktionieren nicht nur jetzt, sondern die haben auch schon vor einigen Jahren funktioniert. Das heißt, Space klingt immer so abgespaced, aber am Ende des Tages gibt es einfach Business-Modelle, die ja wirklich auch schon unser Leben heutzutage beeinflussen. Ja, diese ganze Kommunikationsbasis, GPS-Systeme, Earth Observation, so ein Planet Labs, die auch gelistet sind und mehrere Milliarden wert sind, die gibt's auch schon einige Jahre. Das heißt, das klingt immer so weit draußen, aber ich glaube, das ist teilweise auch ein Trugschluss, weil man immer eben so an diese ganz fancy Modelle denkt. Aber rein von den Möglichkeiten und wie weit wir jetzt schon in Space Tech gekommen sind mit SpaceX und den Reusable Launches und was jetzt alles natürlich noch ansteht mit Starship, ist das fast so einer dieser Deep Tech Bereiche, wo ich sagen würde, der ist tatsächlich sogar am nächsten im Vergleich jetzt zum Beispiel auch mit so einem Quantencomputing.
Das war auch, finde ich, so die größte Erkenntnis oder die überraschendste Erkenntnis in unserer ganzen Reihe, Lukas, wie konkret das alles schon ist, ne? Wie nah dran. Das war das für mich, wie du es gerade sagst, war das ja alles so weit weg. Und wenn man dir dann so zuhört, was da so alles in seiner Timeline in den nächsten 5 Jahren alles passiert, das ist schon Wahnsinn. Und man sieht ja auch gerade, ihr habt ja eine ganze Reihe an spannenden News mitgebracht, ne? Unter anderem zum Thema Starship und so weiter. Vielleicht gehen wir mal rein ins Thema und könnt ihr vielleicht auch versuchen, so ein bisschen einzuordnen, was das Ganze dann hinterher für die Startup-Szene bedeutet.
Ja, ich kann gerne mal loslegen. Ich meine, vielleicht zur Einordnung, Starship hat wahrscheinlich irgendwie jeder mal so ein bisschen mitgekommen. Mittlerweile der dritte Launch-Attempt gewesen, in dem sie auch echt relativ weit gekommen sind. Also ich glaube, das Einzige, was nicht geklappt ist, dass sie eben Starship wieder zurück auf die Erde sicher gebracht haben. Das haben sie leider nicht ganz hingekriegt, sind aber extrem weit gekommen. Und der vierte Launch-Attempt steht ja auch schon an die nächsten Wochen. Und da sind alle zuversichtlich, dass das dann wirklich auch der erste successful reusable Launch der größten Rakete jemals wird. Und um das einzuordnen, also Starship ungefähr hat eine Payload-Capacity. Also Payload heißt, wie viel Gewicht kann ich eigentlich mit Starship in den Weltraum befördern. Und da ist die Payload-Capacity eben 100 Tonnen, was enorm riesig ist. Also so riesig war noch keine Rakete. ESA Aerospace im Vergleich hat ungefähr 1 Tonne und die Falcon 9, die hat ungefähr 15 Tonnen. Das heißt einfach nochmal, ja, 7x zu zu der Falcon 9 eine Vergrößerung. Und das hat zur Folge, dadurch, dass ich einfach so viel mehr Masse in den Orbit transportieren kann, dass die Launchkosten pro Kilogramm enorm abnehmen werden. Die waren zu Space-Shuttle-Zeiten ungefähr bei $50,000-$60,000 pro Kilogramm. Dann sind sie runtergegangen durch Falcon 9 und SpaceX und Reusable Rockets ungefähr zu $5,000 pro Kilogramm. Und wenn Starship jetzt wirklich erfolgreich wird, wovon eigentlich jeder ausgeht, dann werden die Launchkosten höchstwahrscheinlich bis ein paar hundert Dollar, auf ein paar hundert Dollar sinken. Und das wird natürlich einfach die Kosten für Startups, für Companies, um in den Weltraum zu kommen, enorm senken. Und das ist einfach ein großen Kostenfaktor in jedem Businessmodell. Und das wird einfach, was Businessmodelle angeht, echt weitreichende Folgen haben.
Ich glaube, das Spannende, genau, also das ist, ich versuche das gerade mal einzuordnen. Ich glaube, wie in anderen Technologiebereichen, ob es jetzt Software as a Service ist, im Cloud-Bereich, wo auf einmal die Cloud ermöglicht, völlig neue Geschäftsmodelle zu leben, es viel mehr einfacher macht, Startups zu launchen, Lösungen an den Markt zu bringen, ist hier eben die Entwicklungen von SpaceX über Falcon 9 hin zu Starship über die letzten Jahre. Diese Basistechnologie ist jetzt vorhanden, deswegen eben sind wir eingestiegen, was ist eigentlich möglich geworden, da durch diese Entwicklung der letzten 10 Jahre, wenn man das damit vergleicht, wie SpaceTech oder die Raumfahrt generell vor 20, 30, 40 Jahren ausgestaltet war, konnte man sich das eben noch gar nicht vorstellen. Und jetzt gibt es eben durch so eine starke Privatisierung wie so ein SpaceX, die sicherlich auch einen von Elon Musk getriebenen privaten Ansatz dort durchziehen, auf einmal völlig neue Möglichkeiten, die es Satellite Companies ermöglichen, schneller und kostengünstiger ins All zu kommen, aber auch sämtliche andere Lösungen, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, wie irgendwie im All zu produzieren, zu forschen oder auch das Weltall weiter zu erforschen, werden auf einmal möglich. Deswegen auch hier eigentlich ein Quantensprung innerhalb von 10 Jahren, die solche Entwicklungen mitgemacht haben. Und auf der Basis jetzt, glaube ich, werden die nächsten 10 Jahre umso spannender, weil diese Technologie oder diese Eintrittsbarriere ist einfach jetzt enorm verringert worden. Und darauf können jetzt viele Startups aufsetzen. Finanzierungsmöglichkeiten werden dadurch, sind immer noch groß, aber vielleicht erreichbarer, weil du eben schon diese Basistechnologie hast. Und diese Basis können jetzt viele aufsetzen.
Und ich glaube, was natürlich bei SpaceX auch nochmal wichtig zu verstehen ist, und das vielleicht, um den Schluss wieder zum Anfang auch zu bekommen, ist, wenn man sich anschaut, was SpaceX eigentlich so erfolgreich gemacht hat, dann ist das natürlich ein Elon Musk, der da sein privates Vermögen wirklich auf Raketen gesetzt hat. Aber was wirklich dann auch andere Investoren dazu bewegt hat, dann in SpaceX zu investieren, ist letztendlich am Ende des Tages schon auch die US Government. Also die sich dann wirklich als Customer gesehen hat von einem Commercial Launch Operator, wie Niklas das gesagt hat, weg von NASA sozusagen hin zu wirklich einem Commercial Player. Und am Ende des Tages hat SpaceX wirklich über 3 Milliarden an Government Contracts einfach eingesammelt. Und einer der wichtigsten war sicherlich in 2008, wo die NASA einen Vertrag an SpaceX ausgehändigt hat von 1,6 Milliarden, um Cargo zur ISS zu liefern. Und dieses Funding in 2008 hat dann letztendlich auch das Überleben der Company gesichert und hat dann auch andere Investoren dazu bewegt, weiter Geld in das Startup zu stecken. Und ich glaube, das ist auch was wir in Europa brauchen, dass eben die Rolle der Governments und der Government Agencies sich ändert, weg von einem Projektmanager, der den Service vielleicht überwacht oder vielleicht sogar selber erbringen will, hin zu einem Selbstverständnis, dass wir sagen, hey, wir können, Commercial Companies können das eigentlich besser, Startups, und wir kaufen eigentlich nur den Service ein und alles andere überlassen wir denen. Und diesen Mindshift hat die USA zumindest ganz gut hinbekommen auf der SpaceX-Seite, und ja, deswegen sind dann auch die 3 Milliarden da in das Unternehmen geflossen und hat das so erfolgreich gemacht.
Ich zitiere nochmal den Jan Mitschaika aus dem Podcast neulich, weil das ist mir hängen geblieben. Wir hatten, wie gesagt, über diese strukturierten Runden gesprochen, und da hat er irgendwie gesagt, dass sie, glaube ich, bei H3 Capital, sie haben mal versucht, Finanzierungsmethoden zu analysieren, und ich glaube, es waren 7 oder 8 verschiedene, die sie identifiziert haben. Und seine Lieblingsfinanzierungsmöglichkeit für Startups war eigentlich der sogenannte Forward Sales, also dass man sagt, man sucht sich eigentlich Kunden, die mit einem wachsen, so habe ich das verstanden, die eigentlich sag mal, eine Leistung der Zukunft schon heute bezahlen oder sich dann committen auf mehrere Jahre. Und da höre ich jetzt gerade raus, das wäre eigentlich eine Sache, die dann im Prinzip auch Regierungen machen müssten, ne? Oder in dem Fall das NASA-Äquivalent, ich weiß nicht, die ESA, ne? Wahrscheinlich oder so.
Ja, bei der ESA kommt noch eine gewisse Komplikation hinzu, dass es einfach so viele verschiedene Member States gibt, die in die ESA einzahlen. Also die ESA hat am Ende des Tages eigentlich kein eigenes Geld, sondern es verwaltet okay. im Prinzip das Geld verschiedener Member-Staaten. Und das Problem ist eben, dass die ESA so eine Sammelstelle ist, dass selbst wenn jetzt hier Projekte vergeben werden an einzelne Unternehmen, die ESA eben auch am Ende des Tages eine politische Institution ist, die versucht, nationale Interessen immer auszubalancieren. Heißt, wenn jetzt zum Beispiel Luxemburg 30 Millionen zur ESA gibt, dann erwartet Luxemburg natürlich auch, dass die ESA gewisse Verträge auch an luxemburgische Unternehmen wieder vergibt. Oder das Gleiche erwartet Deutschland und Frankreich. Das heißt, am Ende des Tages ist bei der ESA das Problem, dass es dann auch zu einem Flickenteppich führt, weil das eingesammelte Geld dann nicht an unbedingt den sozusagen den best performing company oder most promising company geht, sondern eben, dass das ein politischer Drahtseilakt wird, weil man eben das Geld an die verschiedenen Member State gleichmäßig wieder ungefähr verteilen möchte. Und das ist so eine additional complexity bei der ESA. Aber grundsätzlich hast du absolut recht, dass ESA sich da durchaus oder die europäischen Staaten sich durchaus mehr trauen sollten, Serviceverträge an Startups zu geben und zu sagen, wie ihr das macht, ist uns eigentlich ganz egal. Am Ende des Tages wollen wir nur unseren Service, sprich wir wollen, dass unser Satellit oder was auch immer dann sicher im Weltraum landet.
Ich glaube, sicherlich zum einen ist das ein Government-Thema und das ist sicherlich, genau wie Lukas sagt, auch hier wieder die USA viel, viel progressiver, dass ein Government sowas auch macht. Ich glaube, das würde man sich in Deutschland und Europa auch mehr wünschen, dass Government solche Verträge mit einem eingehen. Auf der anderen Seite sieht man das, glaube ich, auch auf der privaten Seite, dass Startups oder Scale-Ups dann mit großen Corporates solche Upfront-Payments vereinbaren. Also selbst bei etablierten Unternehmen wie so ein Tesla gab es ja unheimlich große Anzahlungen für den Cybertruck oder auch für den Roadster, der noch kommen soll, bis hin zu bei Lilium bei uns im Portfolio, die Upfront-Verträge mit verschiedenen Unternehmen in Südamerika, in Middle East vereinbaren, um sich dadurch eben auch zu finanzieren, Commitments mit Kunden einzugehen, auch Timelines zu haben, diese Commitments dann zu halten und in der Tat ein spannender Mechanismus, um dann, sagen wir mal, diese Schwelle von VC finanziert, auch erste Wachstumsfinanzierung, aber dann hin zu Kommerzialisierung zu überbrücken, damit Gründer und Teams nicht noch mehr diluten oder vielleicht das Funding auch nicht aufnehmen möchte oder kann, um dann darüber schnell an den Markt zu kommen und auch sehr vom Kunden getrieben zu sein. Ist sicherlich ein spannendes Mittel, wenn man das kann, wenn die Produkte weit genug sind und man das dann Upfront-Payments realisieren kann.
Stelle ich mir unglaublich kompliziert vor, ne? So als jetzt Lilium als Beispiel, das ist ja auch ein Thema, das muss man ja dann glauben, also sehr früh auch als Kunde meine ich, ne? Da hast du ja wahrscheinlich mit CEOs zu tun oder sowas auf der gegenüberliegenden Seite, die das ja auch wieder vertreten müssen, warum sie dann in ein Startup, also ne, Startup bedeutet ja erstmal, da ist oft noch nicht viel, der Proof ist noch nicht erbracht, man weiß gar nicht, kriegen die ihre Finanzierung bis zum Ende zustande und so weiter. Also viele unbekannte Komponenten drin, oder?
Genau, sicherlich. Viele teilweise unbekannte Komponenten, die man sicherlich sich rechtlich absichern kann und ausgestalten kann. Auf der anderen Seite, denke ich, sehen diese Unternehmen es auch als Chance, dann der führende Player, wenn man jetzt das Lilium-Beispiel nimmt oder auch andere Industrien, die Technologien zu verwenden und an einem Markt dann der Erste zu sein, der die Technologie anbieten kann und dadurch für sich wieder einen Wettbewerbsvorteil zu entwickeln. Ja, also es ist eine Abwägung von Risk und Returns und sicherlich auch der Ausgestaltung, Kommunikation, was hängen dann im Vertrag genau für Meilensteine daran. Das ist ja auch nicht, dass das Geld auf einmal kommt, sondern gibt es bestimmte Payment Terms, die über die Zeit realisiert werden müssen, mit Produktion, mit Design, mit Auslieferung. Also da wird es auch eine gewisse Ausgestaltung geben. Aber ich glaube, diese Partner braucht man, um diese Unternehmen aufzubauen, um diese Unternehmen auch finanziert zu bekommen. Ja, also nicht einfach, aber glaube ich ein guter Weg. Ne?
Und das ist natürlich auch so ein bisschen kulturelles Thema, würde ich sagen, in Europa. Mhm. Dass das so ein bisschen, ja, wenn man sich anschaut, wo ist der große Unterschied zu den USA, ist es glaube ich schon die Bereitschaft, auch ein Risiko einzugehen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, in Europa sehr gut darauf trainiert, Downside-Risiken zu minimieren und die zu sehen, zu analysieren, zu verstehen und irgendwie versuchen, irgendwelche Protection und irgendwelche Mitigations Lösungen dafür zu finden, um sein Downside-Risiko zu minimieren. Aber eigentlich so, wie die Venture-Klasse funktioniert, wie Venture, ist es am Ende des Tages einfach so, dass wir vor allen Dingen auf das Upside schauen müssen. Also gucken müssen, hey, welche Impact hat das denn auf mein Unternehmen, wenn das Startup, in das ich investiere, wenn alles gut geht? Und wirklich die Upside zu optimieren und nicht unbedingt nur auf die Downside und alle Risiken zu schauen. Weil am Ende des Tages viele Startups, da ist extrem viel Risiko einfach dabei. Und du wirst immer Risiken finden, wenn man sie suchen will. Versus, ich glaube, es ist wirklich die Kunst, auf die Upside zu schauen und sich zu trainieren. Wie sieht die Sache denn aus, wenn alles gut geht? Welchen Impact hat das? Welchen Competitive Advantage habe ich dann? Welche Auswirkungen auf meinen Umsatz, auf meine P&L hat das denn, wenn alles wirklich gut läuft? Natürlich low likelihood, aber wenn ich mehrere solcher Investments platziere, am Ende des Tages ist es ein Hit oder ein Outlier-Business-Venture.
Und wahrscheinlich haben ja eben diese ganzen Themen, über die wir hier gerade sprechen, also sagen wir Quantencomputing, AI oder jetzt auch Space, das sind ja alles Sachen, die haben ja wahrscheinlich irgendwie so ein Zeitfenster, ne? Also da muss ich ja innerhalb dieses Fensters muss ich ja irgendwie aktiv werden oder ich kann dann für mich auch sagen, dann habe ich halt eine Chance wahrscheinlich komplett verstreichen lassen.
Ja, genau. Also ich glaube, das Schöne am Deep Tech investieren, ich hatte mal mit einem Freund gesprochen, der meinte so, das Schöne am Deep Tech investieren ist, du bist eigentlich am Ende des Tages, wenn du Investmententscheidungen triffst, liegst du nie falsch, sondern du kannst immer so sagen, ja, ich war nur einen Ticken zu früh dran. das ist, glaube ich, so das Hauptrisiko im Deep Tech-Bereich, dass man das Timing gut trifft. Die Frage ist nicht, wenn Kernfusion funktioniert, wird es dafür einen Nutzen geben, sondern die Frage ist so ein bisschen mehr, wann wird es denn kommen? Und wann passt das denn mit Fund-Lifetimes von irgendwie 10 Jahren, 10 plus minus Jahren übereinander? Und das ist sozusagen die Hausaufgaben, die wir als Investoren machen müssen, in Gesprächen mit Experten herauszufinden, wann ist denn der Inflection Point, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, in Startups zu investieren, die eben auf so einer Deep Tech, in so einem Deep Tech-Bereich unterwegs sind.
Also Stichwort Kernfusion, ich glaube fast, das machen wir vielleicht mal in einer separaten Folge nochmal, dass wir das Thema Energie nochmal besprechen. Lass uns nochmal zurück in den Weltraum gehen. Ihr habt ja, sag mal, wir haben ja gerade über die ganzen Starship-Launches gesprochen, was die bedeuten. Können wir das vergleichen so ein bisschen, Deutschland, Europa oder Europa, USA? Gibt's da Themen, die man in dem Fall erwähnen sollte?
Ja, ich glaube, was spannend wird, ich hatte ja anfangs angedeutet, dass die Launchkosten pro Kilogramm total sinken werden, wenn Starship online kommt. Und was das natürlich zur Folge hat, dass Businessmodelle ermöglicht werden, die vorher nicht möglich waren, einfach weil zu viel Masse in den Weltraum gelauncht hätte werden müssen und das einfach zu viele Kosten mit sich gebracht hätte. Und ein so ein Beispiel ist, was jetzt in den USA Funding eingesammelt hat, 50 Millionen K2 Space heißen die. Mhm. Und was die letztendlich bauen, ist eigentlich mega spannend. Die bauen Satelliten und jetzt nicht nur Satelliten, die CubeSat sind, die irgendwie so ein paar Zentimeter oder Meter groß sind und ein paar Kilogramm wiegen, sondern die bauen tatsächlich Satelliten, die mehrere Tonnen und über 10 Tonnen schwer sind. Also sind absolute Schulbusse, die da eigentlich bauen.
Wieso das?
Die wahnsinnig groß sind und hauptsächlich natürlich für den Government-Bereich Anwendungen finden werden. Und solche Businessmodelle sieht man eben jetzt schon in den USA, dass die Funding bekommen und auch wirklich von namhaften Investoren, wie jetzt irgendwie so ein Altimeter, die auch dabei sind und auch ein Alpine Space aus Europa mit investiert haben. Und solche Businessmodelle werden jetzt eben möglich und dieses ganze Satellite Manufacturing Bereich, wo jetzt auch zum Beispiel aus europäischer Sicht Reflex Aerospace sicherlich zu nennen sind, die so ein bisschen kleinere Satelliten machen mit 250 Kilogramm. Aber letztendlich dieser ganze Satellite Manufacturing Bereich, gerade für größere Satellitenklassen, wird durchaus interessant, dadurch, dass es jetzt einfach kostengünstiger wird. Und wird man natürlich auch interessieren, wie Niklas das sieht mit Endurosat, die ja letztendlich auch in diesem Bereich so ein bisschen unterwegs sind, auch wenn auch auf kleineren Skalen.
Ja, genau. Also ich glaube, das ergänzt sich sehr gut. Also mit Endurosat sind wir unterwegs im Nanosat-Bereich, das dann im Kilogramm-Bereich Payload aufzunehmen. Und ich glaube, das Spannende daran ist, wie kann man es ermöglichen, Unternehmen, die vielleicht vor 10, 20 Jahren Jahre dafür gebraucht haben, eine Space-Mission zu machen, das ermöglichen, innerhalb von wenigen Monaten die Payload, sprich die Sensorenkamera oder welche Technologie man in diesen Satellite aufnehmen möchte, Endurosat zur Verfügung zu stellen. Endurosat übernimmt die komplette Logistik, bringt das ins Orbit, teilweise auch in Kooperation mit SpaceX zusammen, steuert die Satelliten und transferiert die Daten daraus, sodass du dir eigentlich nur noch Gedanken darüber machen musst, was mache ich mit meinen Daten? Welche Applikation möchte ich da bauen? Möchte ich das für bestimmte Use Cases im Bereich Wetter, Geografie, was auch immer benutzen? Und kann mich darauf konzentrieren, diese Daten eben zu verwenden und nicht die komplette Logistik, Operations, Entwicklung der Hardware, Software zu übernehmen. Und das ist im Prinzip der Pitch von Endurosat, mit dem wir unterwegs sind, dort jedem Space zu ermöglichen, sicherlich auf Basis von so fundamentalen Durchbrüchen wie eben SpaceX, die die Kosten generell signifikant runtergebracht haben. Aber darauf aufbauend gibt es eben viele verschiedene andere Businessmodelle, um Unternehmen Space zu ermöglichen. Und damit sind wir mit Endurosat unterwegs und, glaube ich, auch eins der führenden Unternehmen, die wirklich schon ordentlich Revenues und auch Cashflows generieren, die solide finanziert sitzen in Bulgarien, haben daraus heraus in Bulgarien jetzt auch die ersten Offices in Europa aufgebaut und können sich, glaube ich, da im Vergleich zu diesen Schwergewichten in den USA zu einem führenden Unternehmen in Europa entwickeln. Gibt es auch noch ein paar andere, die spannend sind, wie zum Beispiel diese Aerospace und die Exploration Company, die beide in München sitzen, die auch in diesem Markt unterwegs sind, Microlauncher und die anderen entwickeln eine Kapsel. Und ich glaube, das ist jetzt gerade eine spannende Dynamik, die gerade so in den letzten 5 Jahren entstanden ist, auch in dem europäischen Ökosystem, wieder Unternehmen aufzubauen, die vor allen Dingen für Europa eigenständige Unternehmen sind, was sicherlich auch so mal mit Blick auf die gesamte geografische und politische Situation, die gerade sich weltweit verändert, dass da in Europa ein starkes Europa wieder entsteht, die auch eigenständige Technologie mit hervorbringen, je nachdem, wie sich so die politischen Verhältnisse weltweit verändern werden.
Aber das sind schon aber auch träge Prozesse, ne? Also wenn du sagst, da ein starkes Europa und so weiter, da muss man ja wahrscheinlich besser gestern anfangen als heute, ne? Weil sowas dauert seine Zeit.
Ja, in der Tat. Also wenn man sich anguckt, die Entwicklung von einem Endurosat, ich glaube, die wurden 2015 gegründet. Und ja, also es sind erstmal, du musst diese Basistechnologie entwickeln, also Endurosat hat eigene Hardware entwickelt, eigene Software entwickelt, die zu entwickeln, zu testen, zu validieren, die ersten Kunden zu finden, die das Risiko eingehen, die Finanzierung währenddessen sicherzustellen, die Burn ehrlicherweise nicht zu hoch zu fahren. Also wie schaffst du das mit wenigen Leuten, das trotzdem diese schwierigen Missionen hinzukriegen? Ich glaube, hier in dem Fall ist das in Osteuropa ein sehr starker Technologiestandort, der vielleicht auch gewisse Kostenvorteile hat, um das zu realisieren. Dann musst du die verrückten Investoren finden, die Mission mitmachen. Und also es ist eine Reise von mittlerweile jetzt 8 Jahren, wo das Team unterwegs ist, sind aber eben jetzt haben sich dazu entwickelt, auf eigenen Beinen momentan zu stehen, Umsatz zu generieren und sich daraus weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist eben Basistechnologie, die entwickelt wurde. Das kann doch nicht einfach jemand kopieren. Da ist IP, Know-how, Leute, das ist nicht eine App im App Store, die man irgendwie im halben Jahr nachbauen kann, sondern dieses Knowledge, prozessual, technologisch, IP-seitig, auch Netzwerk, die Verbindungen, das Standing dann aufzubauen, sind halt alles Dinge, die auch schützbar sind über die Zeit hinweg. Und deswegen gibt es eben nicht viele und viele der Player, die es dann schaffen, aber einige wenige werden es schaffen. Und das bestätigen ja auch diese enormen Funding-Runden, sagen wir mal, als eine Validierung dafür, dass das VC daran auch glaubt. Aber du hast schon recht, ne? Also es gibt einfachere Geschäfte. Aber wenn du schaffst, glaube ich, dann hast du eine riesen Defensibility, ein Mega-Standing und kannst dadurch auch sehr, sehr profitable Firmen aufbauen.
Also ganz spannend finde ich ja, ich hatte auf CNBC einen Artikel gelesen, der war groß getitelt mit SpaceX Veteranen bauen K2. Ist das quasi schon der Moment, wo man als Investor dann einen roten Teppich ausrollt, wenn die Veteranen von irgendwie den Großen kommen? Und vielleicht damit verbunden die Frage, wer ist denn das eigentlich in Europa dann? Auf wen würde man dann so mal vergleichbar gucken?
Ja, also 2 Punkte dazu. Das eine ist, die SpaceX-Mafia existiert auf jeden Fall. Also so ein bisschen wie die PayPal-Mafia, wenn man sich anguckt, oder OpenAI-Mafia mittlerweile auch, wo sozusagen Ex-Mitarbeiter von OpenAI oder auch PayPal dann mal hingegangen sind, was die alles gegründet haben. Und das ist auf jeden Fall, sieht man wirklich auch bei SpaceX mittlerweile, dass super viele Leute von SpaceX weggehen und selber ihre Unternehmen gründen und die auch wirklich gut Funding einsammeln, weil SpaceX einfach so eine Hausnummer in der Industrie ist, wo man sagt, wenn jemand da war und sich da durchgesetzt hat, der muss was drauf haben und bekommt Funding. Und der 2. Punkt sicherlich in Europa, die Frontrunner für Small Launchers, heißt kleinere Payload Capacity von ungefähr 1 Tonne plus minus, sind in Europa sicherlich ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg. Wir haben damals in ESA Aerospace investiert und sind wahnsinnig happy, wie die sich entwickelt haben und was wirklich jetzt auch ansteht, nämlich für beide Unternehmen der erste Testlaunch dieses Jahr der Rakete. Das ist immer noch ein Testlaunch, das heißt, da ist jetzt noch kein Commercial Player an Bord und es sind auch einfach noch Testlaunch, um Daten zu sammeln. Das heißt, die Erwartungshaltung ist da gar nicht, dass das jetzt unbedingt direkt alles klappen muss, sondern einfach nur, dass gewisse Tests vollzogen werden, um Daten zu sammeln. Aber das ist ein wahnsinnig großer Meilenstein für die Companies, für uns, aber eben auch für Europa, damit man den USA was entgegenzusetzen hat und auch Europa einfach Access zu Space hat, reliable, und dass eben so langsam diese Transition zu Commercial Playern anfängt. Und da sind ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg sicherlich Lighthouse-Projekte, auf die jeder in Europa schauen sollte die nächsten Monate.
Also dann sind wir ja eigentlich fast am Ende angekommen, aber vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Es gab jetzt so eine, ich weiß, fast spannende Kontroverse, ne? Barack Obama hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und ich weiß gar nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, ne? Ist da was dran, dass man sich vielleicht gar nicht so sehr mit dem Weltraum, also vielleicht frage ich jetzt auch die Falschen, ich weiß gar nicht genau, aber dass man sich gar nicht so sehr mit dem Weltraum beschäftigen sollte, sondern erstmal für den Zustand der Welt, in der wir leben, irgendwie in den Vordergrund stellen sollte?
Ja, also ich meine, natürlich sollte die Erde und der Klimawandel absolute Priorität, glaube ich, für uns haben. Das ist sicherlich so vielleicht sogar fast die größte Herausforderung, vor der wir je gestanden sind. Das heißt, man sollte sich durchaus angucken, wie kriegen wir das Containerschiff da jetzt noch gedreht, dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Und dann ist natürlich immer wieder die Diskussion, heißt das dann nicht letztendlich, wenn man konsequent ist, dass wir nicht mehr in Space investieren sollten? Und da würde ich immer sagen, es kommt einfach auf die Opportunitätskosten letztendlich drauf an. Also ich glaube, wenn man sich viele Space Use Cases anschaut, dann können die absoluten Beitrag liefern zu einer prosperierenden Gesellschaft und eben auch zum Klimawandel beitragen. Also sprich irgendwie Connectivity. Man hat es in Russland-Ukraine gesehen, in dem das ukrainische Militär von SpaceX abhängig war total wichtig. Und ich glaube, da wollten wir als Europa auch schauen, dass wir da Lösungen haben. Wenn man sich Companies anschaut wie ein Aurora Tech, die Wildfire Monitoring machen, oder ein Constellar, in die wir auch investiert haben, die Water Management für Agriculture machen, um eben auch einen Beitrag zum Schutz des Klimas beizuleisten. Und ich glaube, da gibt es extrem viele Businessmodelle, die ihren Beitrag leisten können. Und da braucht es einfach einen gewissen nuancierteren Blick auf die Themen im Space-Bereich und welche wirklich für die Gesellschaft von Nutzen sind und welche man zumindest diskutieren könnte, ob man nicht sagt, hey, vielleicht investieren wir doch lieber nochmal in irgendwie eine Energy Company, die einfach so ein bisschen einen größeren Impact auf Schutz des Klimas hat.
Ja, macht absolut Sinn. Ich glaube, ist auch noch ein bisschen hin, bis wir dann auf dem Mars leben. Von daher glaube ich, sehe ich es genauso wie Lukas. Ne? Ich glaube, viele dieser Unternehmen, das sehen wir auch in den Use Case von Endurosat, die mit führenden Universitäten zusammenarbeiten, Pharmaunternehmen etc. Du hast eben gesagt, Waldfeuer früh zu erkennen. Im Bereich Landwirtschaft haben wir uns auch schon einige Startups angeguckt, die eben Daten verwenden, um Wälder auszumessen, um zu gucken, wie entwickeln sich Felder etc. Also das hat ja direkten Impact auf unseren Planeten auch. Ich glaube, das ist eine Case-by-Case-Betrachtung, wo man dann wirklich den Impact sieht. Ich glaube, auf der anderen Seite tut es aber auch gut, dass es einfach Menschen auf dem Planeten gibt, die Risiko nehmen wollen, die auch mal die Welt in 20 Jahren sehen. Ich glaube, das verändert uns auch und führt auch, sagen wir mal, diese Leute führen auch die Venture-Capital-Industrie voran, weil die bringen Leute hervor, die daran glauben, die neue Dinge entwickeln. Deswegen, ja, ist das vielleicht noch ein bisschen weit hin, dass man irgendwann auf dem Mars wohnt oder etc. Aber let's see, was kommt. Und ich glaube, das ist auch das Spannende für unseren Job und mit dem wir uns täglich beschäftigen wollen, dass es eben diese Leute gibt, die daran denken. Auf der anderen Seite gibt es genauso viel spannende Opportunities hier auf dem Planeten, dem Lukas und ihr und wir uns jeden Tag beschäftigen. Ich glaube, da können wir genauso großen Impact schaffen. Und da muss man einfach jeden Tag neu entscheiden und gucken, wo können wir als Fund helfen, wo können wir einen Beitrag halten und dann entscheiden, wo man investiert.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber vielleicht dann trotzdem nochmal, wenn ihr sagt, ihr könnt als Fund helfen, wahrscheinlich beide, ne? Und Tech kann ja bei der ganzen Klimawandel-Thematik auch wirklich eine Rolle spielen. Vielleicht sagt ihr nochmal kurz, wer sich bei euch melden darf zum Schluss.
Ja, also gerne. Also ich glaube, wir lieben Technologie. Das kann von 3D-Druck, fliegende Autos, Satelliten, aber auch Softwareunternehmen, die Industrie besser machen, unser Leben besser machen. Also ich glaube, der Fokus ist bei uns total, total breit. Ich glaube, wir finden auch auf der Geschäftsmodellseite, jetzt haben wir viel über Space Tech gesprochen. Ich glaube, das ist ein extrem standender Bereich, wo du sowohl Hardware-Komponenten hast, meist auch Hardware und Software und dann so eine Service-Operations-Komponente, also extrem spannende Geschäftsmodelle, die daraus entstehen. Ich glaube, da sind wir auch offen. Wir können auch in Hardware investieren zum Beispiel und jeder, der an einer Universität oder Forschungsinstitut gerade an solchen Dingen arbeitet und sich auch einfach gerne mal austauschen möchte dazu und sagen muss, hey, wie blickt ihr denn darauf? Wie kann man das kommerzialisieren? Kennt ihr Partner, mit denen wir zusammenarbeiten? Sind wir jederzeit offen, auch einfach mal in Austausch zu gehen, zu helfen und zu quatschen und zu gucken, wie man da zusammenarbeiten kann.
Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Same hier. Und wer Lust hat, einen Growth Deep Tech Fund zu starten in Europa, der darf sich natürlich auch super gerne melden.
Cool. Und wir bleiben dran und verfolgen gespannt, ob ihr beiden dann, das klang ja jetzt gerade so, als sind die Felder wirklich sehr, die Interessensfelder sehr ähnlich von euch beiden. Vielleicht gibt's ja wirklich das erste Investment mal demnächst, ne?
Ja, mit dir als Angel, als Super Angel.
Ich verstehe von Space noch zu wenig, das merkt man leider hier immer, aber mal gucken, ja. Ich bin offen für alles. Danke euch, hat großen Spaß
Perfekt.
Gemacht.
Perfekt,
ja?
Danke dir.
Dann bis zum nächsten Mal, ne? Cool, ciao.
Bis dann, ciao.
Entdecke die Welt der künstlichen Intelligenz. Erhalte faszinierende Einblicke in unseren wöchentlichen KI-Kompakt-Newsletter. Erfahre mehr unter www.startupinsider.de/newsletter.